Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Ja, José, wer legt los?
Das ist eigentlich egal.
Hauptsache, wir reden.
Genau, entweder du oder ich. Timo Düngen ist da.
Ja, Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und die, ich glaube, berühmteste Stimme, die man so aus dem NRW-Lokalfunk kennt. Zumindest früher aus den Nachrichten. José Nasciandi.
Ja, sehr schön. Schön in seiner eigenen Podcast-Ausgabe mit so einer, mit so einer Treppe begrüßt zu werden.
Es ist aber wirklich so. Bei uns, wenn irgendwie Tag der offenen Tür in den Sendern war, dann wird immer gefragt, oh, ist der José Nasciandi auch da? Also deine Stimme hinterlässt auf jeden Fall Eindruck.
Hinterlasse gleich ein paar Autogrammkarten. Wir sind bei Corona und jetzt und bei Fußball Inside. Diese beiden Podcasts machen heute mal gemeinsame Sache.
Ja, und das hat natürlich auch einen Grund, denn es ist eine Sache weiterhin in der Welt, die halt immer noch da ist, Corona, und die bewegt halt den Fußball und die komplette Welt. Und wir sind ja auch nicht alleine, sondern auch natürlich Funke Sportreporter Sebastian Wessling ist auch mit dabei.
Ich war ein bisschen enttäuscht, weil eben die Vorstellung war euphorischer, aber hallo, schön. Schön, dass ich auch mitreden.
Aber
hallo,
ich habe ja letztens Herren, schon deine...
ist Sebastian Wessling.
Ah, das klappt schon besser, ja.
Okay. Aber
Dankeschön.
Aber man muss sagen, ich habe ja letztens noch deine Texte gelobt, dass ich die auch gerne lesen würde.
Ach, du meinst,
ich
finde, das reicht dann auch irgendwann. Mal gut, ne?
Ich ja, finde, das ja, reicht gut. Absolut.
Alles
ja,
klar.
Wenn wir so nett beieinander sitzen, das ist ja schon wirklich mal wieder mit Sicherheitsabstand, das ist ja schon mal wieder was richtig Schönes. Genau, wir sitzen in der Funke Lounge in Essen, wirklich mega großer Raum. Wir sitzen wirklich, ja, wie viel auseinander sitzen wir?
Ich würde mal sagen, so also 2 Meter.
2 Meter mindestens. Und damit sind wir dann natürlich auch schon so ein bisschen beim Thema, denn es ist ein riesiger Raum. Wir sitzen hier mit 3 Mannequins. Und genau das könnte man ja eigentlich auch in den Fußballstadien locker so umsetzen. Bloß, da ist natürlich so ein bisschen was noch, ja, was man besprechen muss und was dann entschieden werden muss. Leipzig hat sich zum Beispiel schon entschieden. Da wird es am 1. Bundesligaspieltag Zuschauer geben. 8.500.
Genau.
Weil Sachsen sagt, das passt so. Und da hat sich natürlich dann auch DFL-Geschäftsführer Christian Seifert direkt zu geäußert. Und wir hören einfach mal ganz kurz rein, was er sagt überhaupt zur Grundlage von natürlich Zuschauern in den Bundesliga-Stadien.
Der Beschluss, der am 27. August gefasst wurde, schließt Großveranstaltungen bis 31. Dezember aus, soweit keine Hygienekonzepte vorliegen und auch keine Kontaktnachverfolgung möglich ist. Aber alle 36 Clubs haben nun mal Hygienekonzepte vorgelegt, die eine Kontaktnachverfolgung vorsehen. Insofern ist das für uns erstmal nicht eine generelle Absage gewesen an Bundesligaspiele mit Zuschauern.
Ja, das zeigt natürlich, die Politik und die Gesundheitsämter müssen da mitspielen. Und José, Politik ist natürlich ganz klar jetzt dein Gebiet.
Ja.
Also wie empfindest du das? Haben wir in NRW auch irgendwie Chancen, dass es irgendwie klappt?
Ja, haben wir, nur nicht so bald. Also die Sache ist, eben fiel das Wort Großveranstaltung. Und eine Frage ist, was ist eigentlich ein Fußballspiel? Darf das schon als Großveranstaltung gelten? Ab wie viel Zuschauern genau ist eine Großveranstaltung eine Großveranstaltung? Das ist so genau nicht definiert. Und da gibt es viele Begehren, das werdet ihr wahrscheinlich besser berichten können von den Ligaclubs hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, aber auch von der Zweitliga.
Ja.
Da es RB Leipzig gleich zu tun. Ich muss ehrlich sagen, dass mein Eindruck ist, so im Zwischengespräch mit den Entscheidern in Nordrhein-Westfalen, also Armin Laschet und Gesundheitsminister Laumann, dass der Fußball und die Liga und die Zuschauerfrage ein Herzensanliegen ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen die aber das nicht trennen von der Frage, was machen wir mit Großkonzerten? Da gab es ja bis vor einigen Wochen die Frage, findet dieses Großkonzert
mit Sarah Connor.
Düsseldorf mit Sarah Connor, Bryan Adams und so überhaupt statt, mit etwa 13.000 Zuschauern. das war schon definitiv eine Großveranstaltung, aber es wird immer die Frage Zuschauer in der Liga und Zuschauer bei anderen größeren Veranstaltungen immer gekoppelt, weil man Angst hat in der Politik, das versteht da draußen sonst niemand. Ja? Das kann sonst keiner nachvollziehen. Es gibt ja jetzt schon ganz viele Diskrepanzen, dass es in einem Bundesland erlaubt ist, ich weiß nicht, Hochzeiten mit 150 Leuten zu feiern und in einem anderen Bundesland sind es maximal 50. Und in einem anderen gibt es überhaupt keine Regelung. Ja? Und da hat man große, da ist man sehr bedacht darauf, keine allzu großen, ja, wie soll ich sagen, Widersprüche oder größeren Widersprüche aufkommen zu lassen.
Ja, absolut. Ne? Du hast dieses Problem. Die Sache ist nur die, du hast auch schon gesagt, die Vereine drängen natürlich darauf. Das muss irgendwann passieren. Wie groß kann da der Einfluss der Vereine sein, Sebastian?
Der ist schon nicht zu unterschätzen. Also wenn man das bekommen hat, mitbekommen hat in den vergangenen Wochen und Monaten, wie der deutsche Fußball, ich will jetzt nicht sagen, die Politik vor sich hergetrieben hat, das wäre deutlich übertrieben, aber vornherum sich ja immer sehr, sehr demütig gegeben hat, gesagt hat, wir akzeptieren natürlich alles, was die Politik sagt, die Politik hat das absolute Primat, wir beugen uns allem, aber hinter und rum natürlich schon massiv auf allen möglichen Ebenen Druck gemacht hat. Ein Beispiel: Hans-Joachim Watzke als BVB-Geschäftsführer, der ist ja exzellent vernetzt in der Landespolitik, in der CDU auch. Der hat da schon, wenn die Türen zu waren, ordentlich Tacheles geredet und hat ordentlich Druck gemacht und gesagt, wir müssen jetzt hier vorankommen. Und da nimmt man auch wahr, dass das eine Herzensangelegenheit ist. Man würde nur gerne mehr davon spüren jetzt.
Oder? Also es gibt ja dieses Zitat von Watzke. Interessant, dass du das, das ist sogar bei euch in der Watz erschienen.
Genau.
Vor einiger Zeit, also als die Nachricht rauskam mit RB Leipzig, dieses Zitat, das sei ein mutiger, aber gleichzeitig sehr besonnener Schritt.
Genau, das habe ich mit ihm gesprochen, das war letzte Woche. Da kam diese Nachricht und dann, ich war eigentlich bei der Nationalmannschaft unterwegs, aber dann kam die Bitte aus der Redaktion, ruf ihn doch mal an, und das habe ich getan. Und genau, dann hat er eben sehr deutlich erkennen zu lassen, dass er sich das so in NRW eigentlich auch jetzt so langsam wünschen würde.
Ja, ich frage mich, ob RB Leipzig mit diesem Vorpreschen nicht der Bundesliga einen Bärendienst erwiesen hat.
Das kann man so und so sehen. Also tatsächlich die Entscheider in der Liga, die sehen das eher so, dass sie sagen, Gott sei Dank fängt jetzt mal einer an.
Als Vorreiter, ne?
Als Vorreiter. Und wenn man dann sieht, dass das funktioniert, da gibt es ja wenig Argumente, das nicht auch so zu machen. Das waren auch, also Watzkes Worte waren dann auch, wir können natürlich immer drüber reden, aber wir brauchen jetzt auch mal ein bisschen Mut, wir müssen jetzt auch mal anfangen. Weil eben genau die Sorge besteht, also ohne mir jetzt diese Argumente zu eigen zu machen, aber wenn man das immer abwägt und sagt, wir müssen alle Branchen mitnehmen und wir müssen das große Konzept für alle Branchen auf den Tisch legen, dann redet man so lange und kommt aber nie zu einer Entscheidung. Und dann ist irgendwann ist der Winter rum, das neue Jahr beginnt, man hat immer noch keine Entscheidung. Deswegen ist tatsächlich in der Bundesliga eher so die Sichtweise, dass man sagt, wir müssen jetzt einfach mal anfangen, wir müssen jetzt die ersten Schritte gehen. Wir müssen, wenn wir sehen, RB Leipzig, wenn wir sehen, dass das funktioniert, dann kommt vielleicht ein neuer Prozess in Gange. Dann wird man auch in NRW nicht daran vorbeikommen. Deswegen wird das so in der Liga eher weniger als Bärendienst gesehen. Ich kann aber die Sichtweise sehr gut nachvollziehen.
Okay, ich sehe schon kommen. Wir kommen nicht drum herum, als Fußball- und Politikexperten auch über epidemiologische Fragen zu diskutieren. Inzidenzen der letzten 7 Tage und so weiter. Ich habe aus der Politik zwei entscheidende Aussagen von Ministerpräsident Armin Laschet mitgebracht. Einmal von Laschet angesprochen auf die Frage, wann kommen denn endlich mal wieder die Fans in die Stadien? Und darauf hat er das gesagt.
Die Bundesliga ist das eine. Mir liegt vor allem am Herzen der Amateursport in Nordrhein-Westfalen. Die Regionalliga startet in wenigen Tagen. Da gilt im Moment die 300er-Grenze und viele Regionalliga-Vereine bekommen keine Fernsehgelder. Und denen auch wieder durch Zuschauereinnahmen Sport möglich zu machen, ist mindestens so wichtig wie die Frage, ob die Bundesliga wieder spielt oder ob sie nicht spielt. Und dieses im Gesamt zu sehen, Amateursport und Profisport unter den Bedingungen von Corona, ist die Aufgabe, die man sachlich anpacken muss. Und dann den nächsten Satz noch, wenn dann wieder Fußball stattfindet, muss auch Kultur stattfinden. Das war das Problem in Düsseldorf. Ein Großereignis mit 13.000 Menschen in einer Region, wo fast 20% Inzidenz ist, ist nicht erklärbar. Wenn aber die Werte sinken und Fußball wieder möglich werden sollte, muss auch ein Konzert, muss auch eine Kulturveranstaltung wieder möglich sein. Man muss das immer beides zusammen im Blick haben.
Genau, das ist der Punkt, den ich eben meinte. Die haben sehr große Sorge, dass man den einen was erlaubt und die anderen dann Aua rufen.
Ja, das bin ich komplett d'accord mit, und da, ich glaube, würde auch keiner widersprechen. Also weil das Argument ist ja genau richtig, zu sagen, wir müssen alle Branchen gleich behandeln. Im Fußball haben nur viele die Sorge, das führt eben genau dazu, dass man irgendwie den allerkleinsten gemeinsamen Nenner sucht und Dinge, die jetzt schon möglich wären, aus Sicht vieler Entscheider dort eben nicht zulässt. Da ist das Beispiel, Leipzig ist eins, dass man sagt, warum soll man das Leipzig jetzt verbieten, bloß weil das woanders noch nicht erlaubt ist? Ja, ist das der richtige Weg, damit umzugehen? Und genauso, dass das Argument dann kommt, wir sind als Fußball ja an vielen Stellen sozusagen in Vorleistung gegangen. Wie gesagt, das sind nicht meine Argumente, ich versuche nur, sie wiederzugeben. Wir sind an vielen Stellen in Vorleistung gegangen. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, Hygienekonzepte zu erstellen. Wir haben sehr aufwendige Konzepte für unsere Stadien erstellt. Wir wären sozusagen in der Lage, sehr vieles in so einem Stadion hygienekonform zu veranstalten. Und warum sollen wir jetzt in Anführungszeichen drunter leiden, dass andere Branchen vielleicht noch nicht so weit sind und diese Konzepte noch nicht gemacht haben? Das ist so ein bisschen die Frage, die da jetzt gestellt wird, die ich durchaus auch nachvollziehen kann. Aber gleichzeitig bin ich natürlich absolut der Meinung, man muss möglichst gleich behandeln. Nur was heißt am Ende gleich behandeln? Also ich finde, die Dinge, die Armin Laschet da gesagt hat, waren ja alle sehr klug. Nur was wird jetzt daraus abgeleitet? Der Teil fehlte mir in seinen Worten.
Im Grunde genommen abwarten. Also wir haben eben...
Ja genau, reagieren Sie im Fußball dann allergisch.
Abwarten.
Die Zeit läuft.
Ich habe mir hier die Zahlen von letzter Woche Donnerstag, die aktuellen Inzidenzzahlen des Robert-Koch-Instituts nach Bundesländern aufgeschlüsselt mitgebracht. Da ist Sachsen, RB Leipzig, liegt bei 3,9. Also 3,9 Menschen auf 100.000 Einwohner haben sich in den letzten 7 Tagen neu infiziert. Wir liegen in Nordrhein-Westfalen bei 8,7. Und 14 Tage vorher lagen wir bei 16, also beim Doppelten. Ja, das bewegt sich sehr schnell, aber wir haben eine mehr als doppelt so große Inzidenz als Sachsen. Und das ist der Grund, warum man sagt, lieber abwarten. Und was die Bundesliga angeht, zum Thema Gleichbehandlung, warum man sagt, das hat ja vorletzte Woche Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten, das hat ja auch Markus Söder ja vertreten, dass man gesagt hat, man möchte da eine bundeseinheitliche Lösung finden. Und dieses Abwarten bezieht sich darauf, Freunde, habt Geduld, spätestens ab dem 31. Oktober wird es da eine Lösung geben. Warum? Weil bis dahin die Chefs der Staatskanzleien aller Bundesländer sich ein Konzept werden überlegt haben. Wahrscheinlich, und das ist so das, was ich beobachte, meine Haltung, wird es so ähnlich laufen wie bei RB Leipzig, dass das jeweilige lokale Gesundheitsamt sich das Konzept vorlegen lässt, das absegnet und das dann erlaubt, aber sozusagen mit Zustimmung von oben, mit Zustimmung aus den jeweiligen Staatskanzleien. Das ist so sehr, sehr wahrscheinlich. Ich meine, andere Bundesländer, Bayern zum Beispiel, liegt bei einer Inzidenz im Moment von 12,4, also viel höher noch als Nordrhein-Westfalen. Ja. Das ist ein Unterschied von einem Faktor 3, ja, wenn wir in Sachsen bei 4 sind und in Bayern bei 12. Also das ist, glaube ich, so der Hintergrund, warum man sagt, Leute, wartet lieber ab. Warum ich eben sagte, übrigens Bärendienst, ist, weil natürlich der Aspekt der Wettbewerbsverzerrung, also wenn Leipzig demnächst mit Zuschauern spielt, das sind ja alles eigene Zuschauer, das sind ja keine Fans von außen, ja, und das Gegenspiel, also das gleiche Spiel nochmal quasi bei der anderen Mannschaft zu Hause stattfindet, hat diese Mannschaft keine Zuschauer dabei. Und dadurch entsteht eine Wettbewerbsverzerrung, das ist zumindest laienhaft ausgedrückt als Nicht-Fußballer.
Ja, da wäre natürlich die Frage, wie viele Fans bringen 8.500 in Leipzig? Also ich meine, das ist jetzt eh kein Hexenkessel, sag ich mal.
Ich habe dazu ein schönes Zitat auf Twitter gelesen, dass jemand sagte, das ist ja gemeine Wettbewerbsverzerrung, 300 auf Schalke sind ja viel lauter.
Ja,
also. Nein, aber das stimmt natürlich, ich tue mich schwer mit dem Wort Wettbewerbsverzerrung, weil also das ist natürlich die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Das habe ich schon im Podcast letzte Woche gesagt. Sage es trotzdem nochmal.
Ja.
Zum Beispiel Borussia Dortmund hat ein Stadion mit 80.000 Zuschauern. Warum haben sie dieses Stadion? Weil irgendwann mal Stadt und Land dieses Stadion für die WM 74 gebaut haben. Der BVB hat es irgendwann ein bisschen ausgebaut, nachdem man es für Kosten von einer symbolischen Mark damals noch übernommen hat, mit der Zusage, es auszubauen. Andere haben dieses Stadion nicht, da geht es ja auch schon los. Ne? Also deswegen bin ich mit diesem Wettbewerbsverzerrung, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also klar, natürlich bringt das Leipzig jetzt erstmal einen Vorteil, Ich sehe aber nicht, also ich sehe auch nicht die Logik darin, denen das zu verbieten, bloß weil man es eben in Bayern jetzt beispielsweise auch nicht darf. Da sind wir ja genau wieder bei den Inzidenzen und bei den regionalen Unterschiedlichkeiten. Und wenn die in Sachsen so niedrig sind, dass man sagt, da ist es kein Risiko, dann ist es natürlich auch in einem föderalen System schwer zu vermitteln, zu sagen, ja Moment, die Bayern und die in NRW dürfen aber noch nicht, deswegen macht ihr jetzt auch nicht. Zumindest sehe ich da nicht die DFL in der Verantwortung. Das wurde ja jetzt auch von der Politik vielfach ins Spiel gebracht, zu sagen, die DFL muss auch da jetzt dafür sorgen, dass es hier bundeseinheitlich geregelt zugeht. Da muss ich sagen, ja, Entschuldigung, nein, das habt ihr in der Politik in Anführungszeichen verbockt. Mhm. Es ist jetzt als DFL sehr schwer hinzugehen und zu RB Leipzig zu sagen, jetzt verzichtet ihr aber mal auf Zuschauer und verzichtet ihr auf Einnahmen, weil die in München dürfen auch noch nicht. Also das ist, okay. Das finde ich schwierig, das bei der DFL abzuladen, okay. Ganz ehrlich.
Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, wäre Armin Laschet hier in unserer Runde, würde er dir vehement widersprechen beim Stichwort Wettbewerbsverzerrung.
Darf gerne nächste Woche kommen.
Ohne, dass ich mir das zu eigen mache. Ja. Aber wir können ihn ja virtuell hier herholen.
Ja, das machen wir mal.
Das ist eine Frage, die aus meiner Sicht die Deutsche Fußballliga klären muss. Ist es eine Wettbewerbsverzerrung? Und natürlich ist es eine Wettbewerbsverzerrung, ist eigentlich keine Frage. Wenn in einem Stadion 8.000 Zuschauer sind und man einen Heimvorteil hat und in dem anderen man vor leeren Rängen spielt. Deshalb braucht man, glaube ich, in Deutschland von der Liga aus gesehen vergleichbare Regeln. Aber die Politik ist jetzt nicht dafür zuständig, über die Punktevergabe in der Liga und über Konzepte, wie man deutscher Meister werden kann, zu entscheiden. Dafür haben wir die Deutsche Fußballliga und ich gehe mal davon aus, dass die faire Bedingungen für alle 18 Vereine der Bundesliga, wobei ja einige nordrhein-westfälische sind, erarbeiten wird. Wenn das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig jetzt sagt, wir können das genehmigen, dann ist das in Ordnung. Dann muss aber irgendeiner ordnen, dass das noch ein fairer Wettbewerb in der Bundesliga wird. Und das ist Aufgabe der Deutschen Fußballliga, die auch diese Aufgabe annehmen wird. Insgesamt werden wir in der Tat, wie besprochen, bis zum 31. Oktober sehen, können wir nicht auch generell in Bundesliga-Stadien zu anderen Zahlen als der 300er-Grenze kommen. Das ist das, was im Moment verhandelt wird. Und ich habe es eben ja nochmal aus meiner Sicht ausgedehnt auf den Amateursport. Der lebt noch mehr von Zuschauern als Vereine, die hohe Fernsehgelder bekommen.
Ja, das haben wir eben.
Ist die Regionalliga, die nur in Nordrhein-Westfalen spielt.
Redet doch mehr als
Punkt,
ich.
Wo wir ansetzen und dann abwärts alle weiteren Ligen, die das gleichermaßen betrifft.
Ja, gut, diesen Aspekt haben wir eben schon gehört, aber da sieht man, dass der schwarze Peter da sozusagen hin und her geschoben wird.
Ne? Ja,
sagt
absolut.
Die Liga, liebe Politik, das habt ihr verschlammt, dann sagt die Politik jetzt gerade, nee, boah, das tut mir leid, das ist Sache der Liga.
Ich glaube ganz ehrlich, Armin Laschet kann es so nicht sagen, aber der muss sich doch schwarz ärgern über die Sachsen. Also die haben doch eine Woche vorher, haben die ja gemeinsam am Tisch gesessen und haben beschlossen, keine Großveranstaltung. Und natürlich sind alle bis auf Sachsen offenbar und vielleicht auch Berlin da rausgegangen und haben gedacht, das bezieht sich ja alles auf die Bundesliga, was wir ja sagen. Und bis Ende Oktober gibt es erstmal keine Zuschauer. So war das Agreement, so haben es die meisten verstanden, so haben wir es alle verstanden.
Ja.
Und dann stellt sich Sachsen jetzt eine Woche später hin und sagt, ja, wir haben jetzt dieses Konzept, wir finden es gut, wir machen es doch.
Das war aber nicht Sachsen, ne? Sondern das war die Stadt. Ja, das muss man sagen.
Ja, also,
natürlich auch dieses Föderale.
Und RB Leipzig ist natürlich mit diesem Konzept dann auch nochmal hingegangen zur Stadt.
Ja, natürlich, das Land kann ja einen Rahmen einziehen. Die können ja, also wie wir es hier in NRW haben, wir haben ja die Corona-Schutzverordnung und da ist eben dieser Rahmen bei Sportveranstaltungen bei 300 gezogen und da kann kein Gesundheitsamt der Welt, kann jetzt sagen, wir lassen mehr rein. Jetzt werden wir sehr technisch, aber jetzt hat sich der Minister Laumann hat sich ja auch nochmal sozusagen den Zugriff da besorgt und gesagt, Großveranstaltungen landen in Zukunft erstmal alle auf meinem Schreibtisch.
Weil es eben vorher doch möglich war.
Ja, okay, ja, genau. Aber auch
vorher, Sachsen, bis vor einer Woche war das eben doch möglich. Ne?
Aber auch Sachsen hätte ja Mittel und Wege gefunden, also reden wir auf der einen Seite natürlich über technisches Recht und Legalitäten, auf der anderen Seite, das ist ja auch das, was zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Leuten aus der Bundesliga spreche, was die im Hintergrund sagen, kein Gesundheitsamt der Welt macht das in dieser Situation, ohne sich beim Land abzusichern. Also zumindest die in NRW machen es nicht.
Na, das haben wir in Düsseldorf bei dem Großkonzert ja anders erlebt.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Die sind aber auch jetzt auf gehörigen Druck, als das dann eben die Genehmigungslage war ja dann keine andere, oder auf einmal gab es dann doch kein Konzert. Die haben sich natürlich ein bisschen eine blutige Nase geholt, und aus der Erfahrung heraus spätestens wird es jetzt kein anderes Gesundheitsamt machen ohne Signal der Politik. Das war auch eine Aussage von Hans-Joachim Watzke. Du brauchst natürlich erstmal ein Signal der Landesregierung.
Das stimmt. Sonst aber es gab kein Gesundheitsamt. Also, um das sozusagen abzuschließen, es gab keine juristische Handhabe für das Land bis zum 1. September. Denn seitdem gilt die neue Corona-Schutzverordnung, da aktiv zu intervenieren.
Genau. Ja, genau. Aber es ist trotzdem, also die meisten Gesundheitsämter, wenn da jetzt die Sachbearbeiter keine Lust haben, sich eine blutige Nase zu holen oder irgendwer auch immer das dann bearbeitet, dann nimmt man lieber einmal mehr den Telefonhörer schon auch in die Hand und ruft beim Ministerium an und fragt nach. Und da hätte es, glaube ich, auch in Sachsen durchaus Möglichkeiten gegeben, da auf das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig einzuwirken, weil diese Pläne sind ja auch keine neuen gewesen. Die lagen schon sehr lange in der Schublade, und da haben wir auch mehrfach schon drüber berichtet, dass die Stadt Leipzig das theoretische Go gegeben hatte, der RB Leipzig, weil die ein Konzept vorgelegt hatten, das sogar noch mehr Zuschauer vorgesehen hatte, und da gab es das okay, und da hätte auch die sächsische Staatskanzlei, wenn sie da Interesse gehabt hätte zu intervenieren, hätte auch da natürlich Mittel und Wege gehabt, bei der Stadt Leipzig mal anzurufen und zu sagen, Entschuldigung, seid ihr denn bescheuert? Mhm. Haben da aber natürlich drauf verzichtet. Im Gegenteil, Kretschmer hat sich ja auch dezidiert dahinter gestellt. Es gab ja dann auch, das wurde ja enthüllt von Kollegen von der Bild-Zeitung, dass es das gibt. Und wir haben dann auch relativ schnell die Bestätigung gehabt von anderen Bundesliga-Vereinen, jo, ist so.
Ja.
Und dann wurde das Ganze in einer recht konzertierten Aktion ja gemacht. Dann gab es eben nicht nur, dass das Gesundheitsamt oder die Stadt eine Pressemitteilung gemacht hat, sondern da kam ja das große Besteck, und da war ein Zitat von Kretschmer mit drin, Zitat von RB Leipzig, von allen möglichen. Also es war ja sehr klar, dass Sachsen das nicht nur zähneknirschend hinnimmt, sondern sich da voll dahinter stellt.
Da kommen wir zu einem Satz, den ich im März schon, als das Ganze begann mit Lockdown, mit dem Lockdown, von einem Rechtsanwalt gelernt haben. Wir dürfen in der Corona-Krise mehr, als wir sollten. So, und ohne Zweifel geben das die Zahlen ja auch her. Das haben wir uns eben angeschaut. Mit einer Inzidenz von 3,9 in Sachsen ist es absolut sorgenfrei, 8.500 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Die Frage, die ich mir stelle, deswegen das Stichwort Bärendienst, ist, wäre es da nicht ein kluges Signal von der Liga, Solidarität zu zeigen? Und selbstverständlich RB Leipzig zu sagen, nein, es ist ja super, haltet mal die Füße still. Ob wir nun ein oder zwei Monate früher oder später Zuschauer zulassen, macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Lass uns doch lieber gemeinsam mit einer Stimme gegenüber der Politik sprechen und nicht solche Einzelaktionen zu machen.
Es ist tatsächlich schwierig für die Liga, weil jetzt nicht, ist ja nicht nur Leipzig, ist ja auch Berlin beispielsweise, offenbar wird es vor 5.000 Zuschauern gespielt werden, zumindest bei Union Berlin, weil es sich für die Hertha nicht lohnt.
Ja, das Olympiastadion mit 5.000.
Aber dann hat man schon mal drei Bundesligisten, die da betroffen sind. Und ich weiß gar nicht, haben wir Zweitligisten aus Sachsen?
Wenn ich jetzt in Erdkunde vollkommen versage, ist es Erzgebirge Aue. Müsste ja eigentlich in der zweiten Liga spielen, auf jeden Fall, und ist
also
Sachsen.
Genau, also das heißt, da hat man schon mal einige, und die DFL ist ja nichts anderes als die Vereinigung der Profiklubs.
Ja.
Da wird es, glaube ich, sehr schwierig, die dann in Anführungszeichen zu zwingen, auf Zuschauer zu verzichten. Ich glaube auch nicht, dass die DFL da tatsächlich eine Handhabe hätte. Mhm. Also man kann natürlich Dinge gemeinsam beschließen. Man könnte auch das vermutlich in einem Mehrheitsverfahren irgendwie beschließen und umsetzen. Aber ich glaube, da würde die DFL auch sehr vor zurückscheuen, das zu tun. Weil was passiert denn, wenn jetzt Leipzig oder Berlin dann sagen würde, oh, das nehmen wir aber überhaupt nicht hin. Und jetzt fechten wir das mal aus. Und jetzt, das wäre natürlich der absolute GAU für die DFL, wenn die dann sagen würden, jetzt gehen wir mal vor ein Gericht und sagen, ja, ihr verbietet uns das. Oder andersrum, wie wollt ihr uns das denn verbieten? Ihr habt doch gar keine Handhabe, da steht doch in der Spielordnung nirgendwo drin. Also das ist auch für die DFL nicht so ganz einfach, dass einfach mal irgendwie ein Präsidium sagt, nö, keine Zuschauer. Sondern da muss, also idealerweise will man sowas ja einstimmig machen. Und einstimmig würde dann heißen, mit den Stimmen von Leipzig und von zwei Berliner Clubs und Erzgebirge Aue, und ich weiß gar nicht, wer noch in Frage käme. Von daher ist das, glaube ich, also die DFL tut sich da schwer, und sie wird auch, anders als Armin Laschet, das durchaus seine Hoffnung da zum Ausdruck gebracht hat in dem Ton, die DFL wird das nicht begrenzen.
Nein.
Also da bin ich ganz, ganz sicher, die hat ja auch schon erkennen lassen, dass sie das nicht vorhat, und Ja, davor dieser Auseinandersetzung wird die absolut zurückscheuen.
Ja, vor allen Dingen, da haben wir ja auch vorhin drüber gesprochen, das ist ja diese Vorreiterrolle. Da werden jetzt die ersten Grenzen vielleicht schon mal so ein bisschen eingerissen, die ersten Türen geöffnet. Und ich glaube, deswegen ist natürlich der Leipziger in Anführungsstrichen Vorstoß natürlich dann eher ganz gerne gesehen.
Ja, aber das hat nicht funktioniert. Die Politik hat gemauert.
Also ja,
sobald die Nachricht
gut,
kam,
RB
Leipzig lässt oder
insofern,
Leipzig,
ja.
Das Gesundheitsamt in Leipzig, meinetwegen auch mit Unterstützung vom Ministerpräsidenten in Sachsen, lässt Zuschauer zu. Es hat ja nicht gezogen.
Ja, das gut. Das kann man ja so sagen. Insofern, aber die Taktik war ja durchaus, genau, oder die Hoffnung war ja da.
Es geht ja perspektivisch noch weiter, weil wir reden ja jetzt genau, wir reden bis Ende Oktober und darüber hinaus, das ist ja auch die große Hoffnung, aller Profi-Clubs und auch der Amateur-Clubs, die ich an dieser Stelle auch gerne mit reinnehme, dass es ab dann eine Regelung gibt, wie zu Zuschauern gefunden werden kann. Das ist ja irgendwie avisiert und wir alle wissen ja, die Politik möchte darauf hin, die setzt diesen Kreis ja nicht ein, damit er am Ende sagt, nee, wir bleiben bei null. Mhm. Sondern da ist natürlich auch aus der Politik heraus das klare Ziel mit verbunden, dass irgendwie wieder Stadiontore geöffnet werden und auch in der Kultur, die wird ja selten genannt, aber das wird ja darin auch berücksichtigt, dass auch da dann irgendwie Wege gefunden werden, damit umzugehen. Und da ist natürlich eine Hoffnung jetzt auch, dass man sagt, wenn man bis dahin gesehen hat, wir haben ja jetzt ein paar Spieltage dann in Leipzig, das funktioniert, dann steigt man vielleicht nicht mit 500 Zuschauern ein, sondern eher mit 5000. Mhm. So, ja. Das ist also auch, es richtet sich ja nicht nur auf diese Zeitspanne jetzt bis zum 31. Oktober, sondern auch darüber hinaus sozusagen dann argumentieren zu können und den Druck erhöhen zu können von Seiten des Sports, zu sagen, wir haben hier aufgezeigt, an bestimmten Standorten, an unterschiedlichen Standorten, es funktioniert. Mhm. Wir haben keine erhöhten Inzidenzen. Es ist kein Fall bekannt, dass etwas schiefgegangen ist, dass sich einer infiziert hat. Dann seid doch jetzt mal nicht allzu zögerlich, sondern schöpft doch mal den Rahmen des Möglichen sozusagen aus. Wie gesagt, ich trage Argumente vor, ich mache sie mir nicht zu eigen. Ja. Diese Hoffnung ist da schon sehr klar mit verbunden. Natürlich kann das andersrum auch fürchterlich schiefgehen, weil wenn man jetzt ein Superspreading-Event auf einmal in Leipzig oder Berlin hätte, dann ist natürlich klar, dann hat sich das Thema Zuschauer für sehr, sehr lange Zeit erledigt.
Was aber nicht auszuschließen
ist. Natürlich ist
das so. Also ich habe dazu zwei Fragen sozusagen an euch Fußballer. Einmal.
Das wurde ich noch nie bezeichnet. Ja.
Einmal, ist das überhaupt attraktiv?
Für wen? Für die Vereine oder die Fans?
Für die Fans. Also die Vereine, das ist wahrscheinlich ein anderer Schnack, das ist eine Imagefrage, ist gar nicht so sehr eine finanzielle Frage, weil ich weiß nicht, ob 8.500 Zuschauer da den Kohl fett machen.
Das kommt sehr auf das Stadion an, also in Dortmund natürlich weniger, bei Union Berlin, wo eh nur knapp über 20.000 reingehen, da sind 8.000, die dann auch eher auf den etwas teureren Plätzen sitzen, vermute ich, und nicht stehen. Wobei, die haben ja nur 5.000 Sitzplätze, glaube ich. Also auf jeden Fall ein kleines Stadion, da ist 8.000 schon richtig viel oder 5.000, ich glaube 5.000 dürfen dann da rein, also Stadionviertel voll. Das macht für die schon was aus, genau.
Also vielleicht
finanziell für den Verein. Aber die Frage, genau. Ist das für die Fans überhaupt? Also ich meine, es wird keinen Alkoholausschank geben. Es wird quasi kein Mannkontakt. Ja, also funktioniert das überhaupt? Ist das attraktiv?
Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, am Anfang war man da nicht ganz so begeistert von auf Fanseite, vorsichtig ausgedrückt. Mittlerweile kippt das aber wieder so ein bisschen. Ich glaube schon, die Leute haben wieder Bock, ins Stadion zu gehen. Also wenn ich so die sozialen Netzwerke mir angucke, zum Beispiel beim MSV Duisburg, der ja in der ersten Pokalrunde einen mega attraktiven Gegner hat, gegen Borussia Dortmund, da hat man sich in Duisburg seit Jahren drauf gefreut, mal so einen Gegner in der ersten Runde zu haben, und dann darf man keine Zuschauer drin haben, außer die 300. Da sind die Fans total heiß drauf, weil der MSV da eine kleine Aktion gestartet hat. Man kann Karten für ein Geisterspiel kaufen und unter diesen Käufern werden dann die Karten verlost. So, und da gehen die Fans steil drauf ohne Ende. Also die haben da schon Bock drauf. Ich hätte auch eher gedacht so eine Stimmung wie auf dem Kreisligaplatz braucht kein Mensch. Aber ich glaube, die Fans haben wieder Bock, so ein bisschen Stadionluft zu schnuppern.
Ich war im Rahmen des Trainingslagers von Borussia Dortmund. Die haben zwei Freundschaftsspiele ausgetragen in Österreich, wo schon wieder Zuschauer zugelassen waren. Das waren 1250 Zuschauer. Und es haben hinterher auch, ich habe dann auch mit ein paar Zuschauern gesprochen, die gesagt haben, das war total schön, das einfach mal wieder zu erleben. Das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Das ist weit davon entfernt, irgendwie vergleichbar zu sein mit dem Erlebnis Bundesliga sonst, womit die Bundesliga ja auch immer sehr, sehr auftrumpft und sagt, hier unsere Fankultur, das ist was ganz Besonderes, und die Atmosphäre in den Stadien, das ist natürlich alles weit davon entfernt, das wissen alle. Aber viele vermissen das tatsächlich so ein bisschen, dann auch einfach mal wieder so Stadionluft zu schnuppern, in Anführungszeichen, dazu vielleicht die leckere Stadionbratwurst zu essen, so es sie denn geben sollte. Und tatsächlich machen auch 1250 Zuschauer dann doch einen großen Unterschied gegenüber keine Zuschauer.
Das
ist mir allein in diesen Testspielen schon aufgefallen, dass das also von der Atmosphäre drumherum und auch die Spieler haben alle gesagt, das ist was ganz anderes. Wir haben das richtig genossen, mal wieder vor Zuschauern aufzulaufen, auch wenn es nur so vergleichbar wenig waren.
Wisst ihr, wo mir das aufgefallen ist? Beim Champions League Finale der Bayern. Da durften ja, glaube ich, auch irgendwie 20, 30 Leute durften sie da irgendwie mitbringen, die tatsächlich ein bisschen Stimmung gemacht haben. Und allein das war schon am Fernsehbildschirm, hat man gedacht, okay, das hat wieder ein bisschen mehr mit Fußball zu tun. Da war natürlich auch fast Stimmung wie in der Kreisliga, aber es war halt Stimmung.
Ah, ja. Weil interessanterweise am Fernsehen klingt das immer lauter. Also
ja, gut, das kam natürlich
also die,
auch noch hinzu.
Also die Erfahrung, die ich aus Geisterspielen mitgenommen habe, in den ersten, wo ich vor Ort war, das war absolut trostlos.
Das stimmt.
Das war ja auch.
Frag mich mal, ich habe Schalke kommentiert.
Genau, das war auch noch fußballerisch trostlos. Aber, weil da hast du wirklich gar nichts gehört. Da waren ja auch nur, also die Delegationen wurden ja nach und nach größer, als die Pandemie ein bisschen mehr beherrscht war. Und da kam ich hinterher, habe ich die Zusammenfassung am Fernsehen mir da nochmal angeguckt, habe gesagt, oh, das klingt ja richtig schon fast nach Stimmung. Und ich hatte ein absolutes Geisterspiel gesehen, ohne jeden Ton. Und durch die Richtmikrofone wird dann wirklich jeder Ruf, fiel dann doppelt und dreifach auf. Also es ist tatsächlich ohne Zuschauer noch viel trostloser, als man das am Fernsehen spürt.
Okay. Es wäre auf jeden Fall ein Gewinn für die Fans. Der ist nicht nur für die Clubs, sondern für die Fans. Also halten wir das fest.
Für die, ist halt die Frage, die Fans ist ja auch kein monolithischer Block. Ne? Also die Ultras, die ja doch recht einflussreich sind in den Fanszenen und die sich ja auch diejenigen sind, die maßgeblich die Atmosphäre in den Stadien prägen, die vertreten nach wie vor größtenteils die Haltung alle oder keiner.
Ja.
Also die würden da, glaube ich, gar nicht mitmachen, weil das für die ist das dann auch kein Fußball. Das muss man dann so hart, glaube ich, tatsächlich formulieren. Für die gehört das untrennbar zusammen, Fußball und Ultras und Atmosphäre und
davon hätten die meisten aber auch gesagt, wir spielen gar nicht die Bundesliga-Saison.
Genau, Hüpfen auf der Südtribüne, die haben natürlich Geisterspiele haben Bierdusche. Die genauso abgelehnt.
Ja.
Bierdusche, genau, das gehört alles irgendwie untrennbar zusammen und ohne ist es kein Fußball. Und deswegen würden die das nicht in Anspruch nehmen, tatsächlich. Aber es gibt ja auch eben noch viele andere, die normalerweise auf der Haupttribüne sitzen, die vielleicht auch ihre Familie dabei haben oder die sich da mit Freunden immer treffen und die jetzt nicht 90 Minuten hüpfen, singen, schreien, die aber trotzdem dennoch natürlich Fußballfans sind und die ins Stadion gehen und die würden sich, glaube ich, schon sehr viele sehr freuen, das wieder mitzuerleben. Ja, also das ist halt, je nachdem, wen man fragt.
Es gibt, und das wäre so die zweite Frage, es gibt so eine Faustformel und so viel ich höre, so aus Kreisen der Landesregierung, wird die sich wohl oder ist die wohl auch Thema bei den Verhandlungen der Länder zur Fußballzuschauerfrage bis zum 31. Oktober. Und die Faustformel zum Beispiel für die Kultur lautet immer, wenn 3000 Leute irgendwo reinpassen in einen Konzertsaal, lassen wir nur 1000 zu. Also das ist die Faustformel ein Drittel. Wir lassen immer nur ein Drittel zu. Das wäre natürlich bei Borussia Dortmund mit 80.000 Plätzen super. Das wären wie viel? 28.000, 27.000? Ja.
Pi mal Daumen, ja.
Das wäre natürlich, Mathe ist
genau. Das wär natürlich eine Bombe, aber bei einem Stadion mit 20.000, 22.000 Zuschauern ist natürlich ein anderer Schnack, ne? Ein Drittel.
Ja, ja gut, aber dafür aber hast du natürlich auch die räumliche Enge dann schon wieder ein bisschen mehr. Also von der Atmosphäre her tut sich nichts. Ne?
Die Zahlen, mit denen jetzt die Bundesligisten tatsächlich in ihre Vorstellungen reingehen, sind aber da auch noch sehr viel geringer. Also auch beim BVB, wenn man zum Beispiel Hans-Joachim Watzke fragt oder auch die anderen fragt, die sagen, wir würden nie im ersten Schritt irgendwie 20.000, sondern Hans-Joachim Watzke hat immer gesagt, immer einstelligen Tausenderbereich. Und wenn das Stadion größer ist, dann kann die Tausenderzahl auch ein bisschen höher sein. Aber darüber wäre im ersten Schritt tatsächlich Wahnsinn. Weil das ja eben auch nicht nur darum geht, was im Stadion drin ist. Das ist tatsächlich das Leichteste, glaube ich, und am einfachsten zu handeln, weil du kannst die Plätze fest zuweisen, du kannst einigermaßen aufpassen und ein Auge drauf haben, dass die Leute sich nicht zu sehr zu Gruppen versammeln und du kannst im Stadion Wege machen. Aber tricky wird's ja bei der Anreise und bei der Abreise. Und wenn die Leute alle rein wollen, du kannst dir natürlich feste Zeitslots zuweisen und sagen, komm dann und dann so, aber du hast es eben nicht unter Kontrolle, wie du es im Stadion hast. Und das ist eben ja auch der große Unterschied, wo wir dann wieder sind, zu den meisten Kulturevents. Also wenn du jetzt ein Theater hast oder auch ein großes Kino oder was weiß ich, wenn da 1000 Leute reinpassen, dann ist das ja schon ein recht großer Saal. Oder sagen wir 1000, das ist schon ein großer Theatersaal. Ne? Ja. Und dann, wenn du den zu einem Drittel voll machst, da kommen 300 Leute, mein Gott, die reisen vermutlich eh alle mit dem eigenen Auto an, parken irgendwo, gehen dann da rein. Du hast genügend Zugänge, dass du das irgendwie einigermaßen hinkriegst. Die Leute sind auch recht zivilisiert unterwegs, wobei ich jetzt nicht unterstellen will, dass Fußballfans das grundsätzlich nicht sind, aber die Atmosphäre in der Stadt findet ist schon mal eine andere. Und da redest, also deswegen ist das diese Faustformel natürlich immer so ein bisschen schwierig so zu verwenden, weil also immer, also abhängig von Kapazitäten musst du es natürlich machen, aber es spielen halt auch viele andere Dinge rein, sodass du sagst, ein Drittel wirst du vermutlich beim Fußball anfangs gar nicht ausschöpfen können.
Es gibt seit dem 1. September, seit der neuen Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen ja auch die Regelung, dass ab 500 Zuschauern ein Konzept für die An- und Abreise erstellt werden muss. Ja? Und ich glaube, also meine persönliche Prognose, was passiert spätestens nach dem 31.10. rein politisch gesehen, wird sein, es wird maximal ein Drittel erlaubt werden, maximal. Und es wird auch abhängen davon, wie viele es am Ende sind, ob es eine große oder eine kleine Stadt ist. Ja. Weil bei der Diskussion rund um das Konzert mit Sarah Connor und Bryan Adams in Düsseldorf mit 13.000 Zuschauern, das war ja auch in einem Stadion geplant, da war immer die Argumentation der Stadt Düsseldorf, die stark dafür gekämpft hat, die gesagt hat, Moment, bei der An- und Abreise machen wir uns überhaupt keine Sorgen. 13.000 Zuschauer kriegen wir locker hin. Wir kriegen morgens zu jeder Rush-Hour 80.000 hin. Ja, Freunde, das ist überhaupt kein Ding. Ja, unter Corona-Bedingungen. Also große Städte werden, glaube ich, bei der An- und Abreise das gut geregelt kriegen, kleinere wiederum nicht so. Ich weiß nicht, wo die Grenze da wäre. Ich weiß nicht, ob Mönchengladbach zum Beispiel da schon überfordert, in Anführungsstrichen, wäre bei der An- und Abreise von mehreren tausend.
Mönchengladbach ist sehr knobelig.
Ja, aber hat den großen Vorteil, also was heißt Vorteil? Also ÖPNV-Anreise nach Mönchengladbach kannst du komplett vergessen. Also das ginge Corona-konform nicht, weil da die Leute immer in Shuttlebussen vom Bahnhof zum Stadion gekarrt werden. Aber der Aufruf ist ja jetzt im Moment auch, wenn die Bundesligisten planen und dann sagen, also unsere Planungen sehen so aus, dass die Leute dann auch alle mit dem Auto anreisen sollen oder größtenteils, was natürlich auch ein kompletter Paradigmenwechsel ist, weil alle bislang immer alle Konzepte darauf ausgelegt waren, möglichst viele Leute im ÖPNV dahin zu bekommen, um eben die Straßen zu entlassen. Dortmund ist auch, da kommst du mit dem ÖPNV viel besser hin als mit dem Auto. Also mit dem Auto eine Vollkatastrophe, gerade wenn es eng aufs Spiel zugeht.
Ja.
Daher, es hängt von ganz vielen Faktoren ab. In Gladbach ist wiederum Auto ist gar nicht so verkehrt, weil das ist relativ weit außerhalb von der Stadt. Da kommst du ganz gut hin, da sind riesen Parkflächen drumherum. Der Aspekt ist, also da spielen unfassbar viele Faktoren rein. Eben auch nicht nur Größe der Stadt, Größe des Stadions, wie ist die Infrastruktur drumherum, wie alt ist das Stadion. In Berlin hast du auf der einen Seite das Olympiastadion, was ein bisschen außerhalb in Charlottenburg liegt, wo du überhaupt nicht parken kannst. Also mit Parken ganz schwierig. Aber du kommst da sind riesen Flächen drumherum, da lässt sich vieles organisieren, da fahren S-Bahnen hin, die du auch ganz anders befüllen kannst. Und dann hast du auf der anderen Seite in Köpenick diese alte Försterei, wo es drumherum Bebauung ist, wo du mit dem Auto noch viel schlechter hinkommst, wo du eigentlich nur zu Fuß um ÖPNV und das Stadion besteht zu drei Vierteln aus Stehplätzen. Da spielen so unfassbar viele Dinge rein. Das heißt, da wird natürlich jedes Gesundheitsamt nochmal sehr, sehr exakt das mit dem Verein dann abstimmen müssen. Was bedeutet denn jetzt diese grobe Faustformel, die wir hier vorgegeben haben? Was bedeutet die denn für euch konkret und von welchen Faktoren hängt das ab? Wie ist der Stadionumlauf? Also da spielen so viele Dinge mit rein.
Wie breit sind die Gänge? Ja,
genau. Ne? Wie viele Toiletten gibt es? Ja. Ne? Also wie breit ist eure Bestuhlung? Also auch ein Beispiel in Dortmund, das Stadion ist sehr, sehr steil gebaut, mit Absicht, weil man diese dichte Atmosphäre haben will. Das heißt, um den Mindestabstand zu gewährleisten, musst du im Zweifel deutlich mehr Sitze freilassen, als das jetzt in einem Stadion wie dem Olympiastadion der Fall ist, wo sehr, sehr viel flacher hochgeht.
Das heißt, also nicht nur rechts und links, sondern auch vorne und
hinten.
Genau.
Ja. Also da spielen ganz viele Faktoren rein, wo dann jemand eigentlich mit dem Zollstock im Prinzip genau durchgehen muss oder wo tatsächlich die Leute, kein Witz, über das Stadion in großformatig sich ausgedruckt haben und dann da mit Geodreieck teilweise hantieren. Es gibt natürlich Computermodelle, mit denen das machen kann, aber dann mit Geodreieck auch nochmal hantiert wird. Was heißt das eigentlich? Wie viel müssen wir genau freilassen? In welche Richtung und so? Also das ist schon sehr, sehr diffizil.
Das heißt, am Ende könnte es rein nach unserer Einschätzung, wenn ich das so höre, darauf hinauslaufen, dass die Ministerpräsidenten der Länder sagen, wir können das gar nicht einheitlich regeln. Wir müssen das abhängig machen von baulichen Gegebenheiten, von der An- und Abreise, von der Größe des Stadions und so weiter. Weil ich habe den Eindruck, dass viele sich eine Zahl wünschen. Jeder Bundesligist darf in Zukunft 10.000 Leute zulassen. Peng. Mhm.
Ja, ich gehe davon aus, so eine Obergrenze wird es vermutlich geben, abhängig vermutlich auch von der Stadiongröße, weil wir haben ja auch schon gesagt, 10.000 im 20.000er Stadion ist ja ganz deutlich weniger Platz übrig als 10.000 in einem 80.000er Stadion, aber es hängt ja von unfassbar vielen Dingen ab. Unter anderem sind wir dann ja auch wieder bei der Inzidenz. Also du wirst ja vielleicht auch sagen müssen, das hat die DFL ja auch immer anklingen lassen, dass du gewisse Spielräume dir überlässt, je nachdem, wie die Inzidenz gerade aussieht. Und wenn Zahlen irgendwo gerade hoch sind, dann sind es halt vielleicht nur 2000 Zuschauer, obwohl man unter anderen Gegebenheiten 10.000 reinlassen könnte. Also da spielen so viele Faktoren rein, dass also eine verbindliche Zahl für ganz Deutschland kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie geht. Noch nicht mal eine verbindliche Quote an Zuschauerplätzen kann ich mir so nicht, also du kannst natürlich so sagen, ungefähr so viel, auf keinen Fall mehr als 10.000 oder ein Drittel des Stadions, wie auch immer, aber es muss eigentlich das lokale Amt vor Ort immer am Ende nochmal genau drauf gucken und sagen, so ist es sicher oder so auch eben nicht. Also weil, wie gesagt, da spielen tausende Faktoren mit rein.
Was natürlich auch dann noch hinzukommen wird, ich glaube dann auch, du musst ja fast dann am Ende so ein bisschen Türsteher auch spielen. Also personalisierte Tickets gibt's eh. Aber wenn wir jetzt das Beispiel haben, man sagt so, in Sachsen ist die Infektionsrate relativ gering. Wenn RB Leipzig jetzt plötzlich Fans aus ganz Deutschland hätte, was glaube ich so nicht der Fall ist, und alle würden anreisen von den 8.500, dann ist es auch.
Ja, aber das ist aber auch klar, ganz klar, dass diese Karten nur an Menschen aus Sachsen gehen.
Genau, also, aber deswegen genau. Sage ich ja, da musst du ja quasi als Verein dann sozusagen Türsteher spielen und sagen, nur hier.
Ja, aber das, genau, das ist ja über personalisierte Tickets gar nicht so schwierig. Das machen viele Bundesligisten tatsächlich teilweise auch schon längere Zeit, dass ihre Heimtickets so ein bisschen da auch ein Auge drauf haben, in welche Postleitzahlbereiche verschicken wir die eigentlich. Ne? Also, dass es eben nicht passiert,
ja.
Dass auf einmal im Heimblock ganz viele Gästefans stehen oder andersrum, wenn eben, dass sich irgendwie jetzt ganz viele Dortmunder in Dortmund auf einmal Tickets für den Schalke-Block sichern oder so. Das, also da gibt es ja durchaus schon Systeme, die so ein bisschen dafür da sind, um eben genau zu gucken, in welche Postleitzahlbereiche vertickern wir diese Tickets. Und das, genau, das ist natürlich ein Punkt, der ist aber, ist ganz klar zu sagen, also wenn Fans, dann wirklich Heimfans, und Heimfans heißt in diesem Fall Heim. Nicht, also das ist aber ein interessanter Punkt, weil der durchschnittliche, ich habe das mal irgendwann gelesen, ich weiß nicht, ob es noch gilt, aber bei Schalke und bei Dortmund war es ähnlich, da war eine durchschnittliche Anfahrt von einem Fan an so einem Bundesligaspieltag lag irgendwo zwischen 150 und 200 Kilometer.
Ja.
Also da kommen Leute wirklich von richtig weit. Das ist gar nicht so, dass die jetzt größtenteils direkt aus Dortmund kommen, sondern die sind aus dem Sauerland unterwegs und aus Holland, teilweise auch. Vom Niederrhein und so. Also das ist eine recht große Völkerbewegung, die sich da immer in Gang setzt. Und das muss man eben dabei auch im Kopf haben. Man weiß ja heute auch, dass eines der Riesen-Spreading-Events in Italien war noch ein recht spät ausgetragenes Champions League-Spiel. Wo dann eben Leute dann auch vorher eng zusammen in der Bahn und dann im Stadion und dann wieder auseinander. Deswegen, das Risiko ist natürlich jederzeit gegeben. Das muss man wissen. Deswegen muss das unter ganz, ganz klaren Regeln stattfinden. Mhm. Aber, um das abzubinden, die Bundesliga sagt, macht natürlich Druck und sagt, wir müssen dazu was kommen. Sonst ein bisschen Mut muss sein, sonst kommen wir ja nie dazu, weil die Pandemie bleibt ja noch ein halbes Jahr mindestens.
Ja.
Das wird ja keiner sagen. Also vor Sommer ist das nicht vorbei. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig und also ich glaube auch die Politik einig. Das wäre schon ein guter Verlauf, wenn man bis dahin einen Impfstoff und die Pandemie im Griff hätte. Deswegen muss man so langsam anfangen, irgendwie tragfähige Lösung zu finden. Denn noch ein Nebensatz, die Bundesligisten haben ja alle auf Geheiß der DFL kalkuliert, bis Ende des Jahres ohne Zuschauereinnahmen, aber nur bis Ende des Jahres.
Ja.
Danach brauchen die dann schon auch langsam wieder das Geld, denn obwohl die TV-Einnahmen einen größeren Pott ausmachen, ist das auch in der Bundesliga viel Geld. Beim BVB 4 Millionen pro Spiel, bei Schalke sind es 2 Millionen pro Spiel oder ein bisschen mehr, je nachdem, was man so rein und rausrechnet. Also da reden wir auch für die Bundesliga über viel Geld und da haben wir noch gar nicht natürlich über die kleinen Vereine getroffen. TuSAM Essen, wo jetzt bald die Saison losgeht, die Handballer, die können ohne Zuschauer überhaupt nicht leben. Die Regionalligisten eigentlich auch nicht. Rot-Weiß Essen entgeht durch das DFB-Pokalspiel irgendwie, ich weiß gar nicht, 250.000 Euro, meine ich, hätte ich.
Also, ja, das
nageln mich nicht drauf fest, aber ich meine, also wenn die gegen Arminia Bielefeld die Hütte voll bekommen hätten, ist richtig viel Geld.
Und davon kann man ausgehen. Also das wäre keine Frage gewesen. Genau,
ist das nur Handball oder Fußball. Eishockey ist auch noch da, Feldhockey, also so Sportarten, die
wenn wir über die sagen wir die größeren Mannschaftssportarten reden, außerhalb des Fußballs, die sind alle auf Zuschauer angewiesen. Da kommen natürlich ein bisschen was über TV rein, aber Eishockey hat die Saison abgebrochen, als klar war, die dürfen nicht vor Zuschauern spielen. Warum machen die das? Natürlich, weil es sich nicht rechnet ohne Zuschauer. Also da sind die Kosten allein schon, um die Arenen zu betreiben und so, also es sind dann schon so hoch, da haben sie gesagt, dann ist es für uns billiger, einfach nur unsere Spieler zu bezahlen und sonst gar nichts zu machen.
Okay, bevor wir jetzt ins Tal der Tränen abrutschen, lass uns einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ich möchte eine Prognose wagen. Ich glaube, dass schon vor dem 31. Oktober es eine bundesweite Regelung geben wird, eine Empfehlung der Ministerpräsidenten. Ich glaube aber nicht, dass dieser utopische Wunsch nach Einheitlichkeit wahr werden wird. Ich glaube, dass sich da zumindest der Föderalismus bezahlt machen wird, dass man genau schauen kann, wir müssen detailliert hinschauen, und ich glaube, es wird eine unglaublich komplizierte Formel dabei herauskommen, die aber sich orientieren wird an den Inzidenzen, an den baulichen Gegebenheiten der Stadien, also mindestens daran. Das ist so, wäre so meine Prognose. Nicht unbedingt mein Wunsch, aber meine Prognose.
Das würde ich so unterschreiben.
Vor allen Dingen, wir haben das ja immer wieder erlebt. Empfehlungen, die bundeseinheitlich erstmal ausgesprochen wurden, und kurz Zeit später haben die Länder eh für sich selbst entschieden. Ne? Also nicht nur im Sport, also da glaube ich auch, das
kann man, das muss man, glaube ich, so festhalten. Glaube ich fairerweise auch sagen. Das klang ja bei mir zwischendrin schon fast nach Sachsen-Bashing, nach dem Motto, man hat ja etwas beschlossen und dann gehen die hin und machen ihr eigenes Ding. Da hat sich bei NRW ja auch
nicht auch vorne mit dabei.
Ich sagen, ja. Dass, ja, also da war ja NRW auch durchaus in der Vergangenheit, ja, dass dann die Länder einheitliche Dinge beschlossen haben und Armin Laschet danach gesagt hat, ja, wir machen später das ein bisschen anders. Also, aber das ist, ich finde das, jetzt werde ich etwas philosophisch, aber das ist ja die große Stärke auch des Föderalismus, und das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht per se was Schlimmes, sondern im Gegenteil, das ist ja, wenn die Verhältnisse unterschiedlich sind, kann man sie ja gerne auch unterschiedlich bearbeiten, aber natürlich bei einem bundeseinheitlichen Wettbewerb wie der Bundesliga rennt man dann in andere Schwierigkeiten rein.
Das nehmen wir als Schlusswort.
Das oder? Nehmen wir absolut als Schlusswort. Wir haben für geredet, 3/4 Stunde, klingt sehr gut, und ja.
Ja, wir werden sehen. Es kann natürlich sein, dass, wenn wir das gleich alles online stellen, dass
das schon
zwei Stunden
hat.
Später ja. Schon die Einmeldung kommt. Auch der BVB darf demnächst. Keine Ahnung. Ja, es kann alles sein, das können wir gar nicht ausschließen. Und das ist ja immer, wie es in der Politik so schön heißt, abhängig vom Infektionsgeschehen. Ja.
Fußball sagt man Stand jetzt.
Ja, Stand jetzt. Genau. Hey, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ah!